Eine kurze Anmerkung vor dem Start dieses Podcasts. Wir hatten zwischendurch ein paar technische Probleme mit dem Mikrofon von mir. Ich bitte dies zu entschuldigen und versuche dies in den folgenden Folgen auszumerzen. Danke für euer Verständnis und viel Spaß bei den Meistergesprächen. Meistergespräche. Ein Podcast über das schwarze Auge, das Spielleiten und Rechtskunde. Folge 2: Daniel, der Fexgefällige. Hallo ihr Lieben und willkommen bei der zweiten Folge des Meistergespräche-Podcasts, einem Gespräche-Podcast, wo wir über das Meistern, Spielleiten oder Dungeon Mastering, wie auch immer ihr es nennen wollt, für das schwarze Auge reden. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, jetzt hier bei der zweiten Folge, aber noch mehr freue ich mich darüber, meinen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Daniel. Hallo Daniel.
Grüß dich, grüß euch.
Ja, schön, dass du dabei bist. Und ja, ich darf es jetzt mal sagen, Daniel, du bist auch einer von den ersten mutigen Pionieren, die sich diesem Experiment stellen, ohne jemals eine Folge gehört zu haben, weil es noch gar keine gibt.
Okay, klingt spannend, ja.
Deswegen also schon mal danke für deinen Mut. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, stell dich doch einmal selber vor.
Okay, also nach Vornamen kennt ihr ja Daniel. Ich bin jetzt zwischenzeitlich 41 Jahre alt, komme aus der Bodenseeregion. Da arbeite ich jetzt als Lehrer für Deutsch, Englisch und Informatik und mache eigentlich seit seit fast einem Vierteljahrhundert eigentlich alles, was irgendwie mit Rollenspielen, Computerspielen zu tun hat und und darüber bin ich jetzt dann auch endgültig dann bei dir gelandet.
Ja. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du bei mir gelandet bist und dass wir jetzt eine Weile über diese ganzen Sachen noch quatschen können. Und dann würde ich dir gleich mal die erste Frage stellen, Daniel, wenn ich darf. Und zwar ist es ja der Meistergespräche-Podcast. Und ich habe in diversen Gruppen, wie einige von euch wissen, ja nach Spielern und Spielerinnen gesucht und Meister und Meisterinnen, die Lust haben, da mitzumachen. Und viele haben sich an diesem Begriff Meister schon ein bisschen, habe ich schon ein bisschen kritisch gesehen. Deswegen meine Frage an dich. Wie nennst du dich denn am Spieltisch? Bist du ein Meister, ein Spielleiter, ein DM oder GM? Und warum ist das die Wahl deiner Bezeichnung?
Okay, ich hatte bei meinen Gruppen bisher eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß die Wahl gehabt. Bei meiner allerersten DSA-Gruppe, die wir 96 hatten, wo ja alles angefangen hatte, da hieß es dann halt einfach, ja, der Spielleiter wird halt als Meister angeredet, weil er der Meister des Schicksals ist. Und dabei ist es halt in der Gruppe dann einfach irgendwie geblieben. Da kamen dann spätere Verballhornungen hinzu. Ja, irgendwann war ich halt der MC-Meister und Meister-MC und habe dann noch so ein paar andere lustige Begriffe. Aber ansonsten war ich da halt eigentlich immer, ja, mit so einem Augenzwinkern immer so, hey, Meister, ja. Mhm. Was ist denn da jetzt los? Also eigentlich ist es immer bei Meister geblieben, aber in der ursprünglichen vertrauten DSA-Gruppe, die ich damals hatte, da war es dann halt auch trotzdem ganz normal dann Dani oder Daniel und dann ab und zu halt mal wieder, ey Meister. Mhm. Ja, aber eigentlich, es blieb dann halt mit so einem Augenzwinkern blieb es eigentlich dann immer so bei Meister, wenn es dann aufgetaucht ist, ja.
Ja, also würdest du auch sagen, dass dieses Meistern mit einem Augenzwinkern so akzeptabel ist, ne? Als Begriff.
Ja.
Ja. Dann gut, dann können wir es ja Meister nennen. Dann, Daniel, okay. Dann würde ich gerne von dir wissen, erinnerst du dich an deinen Einstieg in dieses Fantasy-Thema ganz allgemein? Also es muss gar nicht DSA sein. Was war so dein erster Kontaktpunkt mit dieser ganzen Thematik?
Das geht, glaube ich, relativ weit zurück. Da waren zwei Sachen, an die ich mich halt erinnern kann aus meiner Kindheit. Das war halt einmal Die Hexe und der Zauberer, also dieser ganz alte Disney-Film.
Ah, wunderbar.
Und dann das andere war, glaube ich, diese Verfilmung von der unendlichen Geschichte, die ja dann auch in der Mitte der 80er Jahre im Kino lief und dann kurz danach ja auch, glaube ich, im Fernsehen. Bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, wo ich das gesehen hatte. Und dann, da war es dann halt schon irgendwie so, was mich so begleitet hat. was ich auch so total super spannend fand, dieses Mystische, diese fernen Welten, diese fantastischen Wesen, diese Magie, ja, dieses einfach so, es ist so eine ganz andere Welt, die dich dann so wirklich so hineinsaugt, und das hat mich als Kind dann eigentlich schon völlig gefesselt. Also so einmal diese Fantastik bzw. Fantasy auf der einen Seite, und dann gab es auch so Science-Fiction-Sachen damals, Captain Future beispielsweise, ebenfalls Fantastik, und dann aber halt andere Welten, Raumschiffe und so weiter. Und da hat es dann eigentlich so angefangen, so in den 80ern, ja, mit dem Disney-Film, mit Captain Future und dann auch mit Die unendliche Geschichte, ja.
Interessant. Also die Hexe und der Zauberer ist ja schon auch dann doch klassisches Fantasy-Setting, ne? So diese Art Arthur-Legende und so. Ja, ich erinnere mich bei dem Film daran, da war doch dieser epische Fight zwischen Merlin und Nim, wo die sich konstant in andere Kreaturen verwandeln. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Da habe ich gerade gedacht, wie geil wäre das, wenn man das in der DSA-Session nochmal nachahmen würde. Du hast ja so zwei Magier, die sich konstant umwandeln, um dann zu... Ja, super, super Film. Aber bei dir war es dann auch, also du warst auch schon, bist auch Science-Fiction-affin, ne? Also es war jetzt nicht nur Fantasy, also du sagst auch Raumschiffe, Captain Future war auch dein Ding.
Ja, das schon auch. Also ich habe dann, glaube ich, auch irgendwo um die Zeit, ich glaube, 86 oder so, auch mal den The Empire Strikes Back gesehen, also in der falschen Reihenfolge. Mein Vater hat mir damals einfach irgendeine VHS aus der Videothek ausgeliehen. Wir wussten selber beide nicht ganz genau, weil er hatte damals mit dem Zeug nicht so wahnsinnig viel am Hut, und wir dachten einfach, komm, wir leihen uns einen Videofilm aus. Und da war es dann halt auch schon so, ja, diese ganzen märchenhaften Elemente, diese Fantasy-Elemente in Krieg der Sterne. Es war halt schon irgendwie geil. Du hattest dann halt Jedi-Ritter, und die hatten dann trotz dieser Hightech-Welt dann ihre Schwerter und waren ja im Prinzip so wie Zauberer und so. Also es war schon so, also nochmal so ein Puzzleteil, das dann da einfach nochmal dazugekommen ist zu dieser ganzen allgemeinen Fantasy-Science-Fiction-Bereicherung.
Okay, schön. Ja, von da jetzt weiter, wann kamst du denn das erste Mal in den Bereich Spiele von diesem Fantasy-Science-Fiction-Liebe für Filme und Bücher? Also war das ein Brettspiel oder schon direkt ein Rollenspiel, was das erste Mal so die Welt für dich geöffnet hat zum Spielebereich?
Also so Spiel hatten wir halt in der Form schon auch, aber sehr rudimentär halt eben. Wir hatten halt angefangen mit diesen Nintendo, Super Nintendo-Sachen. Und dann kamen irgendwann mal so die ersten Rollenspiele auch auf, aber die hatten mich da noch gar nicht tangiert. Also man hat es dann so mitbekommen in der Powerplay damals, dass es dann auch so Computerversionen von Rollenspielen gibt oder Rollenspiele allgemein. Das war dann bei uns aber noch gar nicht so der Auslöser. Was bei mir und bei meinem Bruder, also ich sage immer wir, weil ich da meinen kleinen Bruder da mit reinzähle.
Weil ziehst du jetzt mit rein.
Den hat's damals
auch. Weißt du das, dass du die virtuell im Podcast so mit reinziehst?
Ja, ich habe mit dem heute Nachmittag sogar noch mal geredet und gefragt, hey, kannst du dich noch irgendwie daran erinnern, wie das damals war? Was war denn da noch so, ja, bevor ich da noch irgendwie so kleine, so nette Kleinigkeiten einfach vergesse. Ja,
und schöne Grüße an dieser
Stelle. Ich glaube so, hey Dommel, liebe Grüße an dich. Also ich glaube, so ein wirklich einschneidendes Ding, wo ich dann sagen könnte, da hat es angefangen, mich in Richtung Fantasy, Tabletop, Rollenspiel zu lenken, war mein Bruder und ich. Ja? Also wir hatten in der Buchhandlung einen Roman gesehen von Battletech. Und hatten den dann gekauft, durchgelesen, waren von dieser Welt einfach so super begeistert, und dann stand hinten drin noch so eine Werbung für das Tabletop-Spiel an sich.
Ja.
Und das war halt total cool, weil wir hatten, das war halt, glaube ich, 1993, und wir hatten halt sowas vorher halt noch nie irgendwie gesehen. Woher auch, ja, du hast ja kein Internet gehabt und wusstest halt nicht, was sich da so überhaupt so tut in dieser Art von Spielewelt. Und ja, ich meine, wir waren auch noch relativ ländlich aufgewachsen in so einer kleinen Stadt. Da hattest du einfach nicht so diese Gelegenheiten für solche Berührpunkte einfach.
Das Battletech Tabletop ist natürlich schon, soweit ich das weiß, eine ganz andere Hausnummer als jetzt diese klassischen Spiele, die man so zu Hause damals liegen hatte wahrscheinlich, ne?
Ja, also diese normalen Gesellschaftsspiele, was wir da zu Hause hatten, das war was völlig anderes. Ich glaube, das war auch der Grund, wieso wir dann auch so völlig, ja, so wirklich so völlig geflasht waren, weil das war halt sowas, wo du halt dann tatsächlich auch Kopfkino halt einfach hattest. Ja, du hast halt einfach vorgestellt, wie diese riesen Maschinen, ja, so 20 Tonnen aufwärts dann da durch dieses Gelände stapfen und dann blitzen da Laserstrahlen durchs Gelände und Raketen fliegen noch hinterher. Das war sowas total so, Was uns halt einfach in dem Sinne angesprochen hatte, weil das halt auch, wie gesagt, so unser Kopfkino da einfach angeregt hat. Ja, wir hatten dann einfach so diese Bilder im Kopf, so dieses was dann total aufregend war, ja, weil du halt auch da sowas super Komplexes hattest, wo du dann auch so steuern und eingreifen konntest. Du hattest dich dann so wie dieser Pilot in diesem Cockpit gefühlt, ja, und also es war total cool. Na, das war echt so, das war echt total super.
Ein bisschen was anderes als Mensch ärgere dich nicht, Battletech, könnte man sagen. Ja. Leicht, etwas abgewandelt. Ganz anders. Und von da der Schritt dann zum schwarzen Auge. Wie ist das passiert? Wie ist das gekommen?
Das war ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Also wir hatten ja dann über Battletech hatten wir dann auch häufiger mal in der Powerplay einfach gesehen, dass da inseriert wurde. Und dann gab es dann irgendwann mal so eine Seite mit Fantasy-Shops in ganz Deutschland, die da halt gelistet waren. Und ich mit meinen Freunden damals aus der Realschule, wir waren in der 10. Klasse, es näherte sich halt die Abschlussfahrt und wir haben halt gesagt so, wir müssen irgendwie was haben, wo wir uns an Wochenenden halt immer wieder mal treffen, damit wir uns halt nicht aus den Augen verlieren. Und dann bei dieser legendären Abschlussfahrt nach Nürnberg, da hatte halt mein damaliger bester Kumpel, der Eddie, den grüße ich hier auch, der hat damals einen von diesen Fantasy-Shops in Nürnberg einfach aufgesucht und hat, weil er auch selber riesen Fantasy-Fan war, der hat Bücher gelesen ohne Ende, über den bin ich ja auch selber dann zum Lesen gekommen, der hat einfach die Grundbox, das schwarze Auge, gekauft. Mhm. Und das war dann so wirklich so das allererste Mal, dass wir gesehen haben, okay, das ist nochmal was ganz anderes, ja, klingt auch völlig anders als so Tabletop und dann halt so, wie, du hast da nicht mal Figuren, gar nichts. Das war relativ spannend, haben wir uns ganz cool vorgestellt und dann hatten wir am Abend, bevor die Sommerferien kamen, hatten wir uns bei mir getroffen, auf dem Balkon, sehr idyllisch. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus und gucken mal, wie das Spiel funktioniert. Und dann hieß es halt so in der Anleitung so, und ihr braucht einen Spielleiter, der das Spiel und so weiter und so fort. Konnte sich keiner so richtig vorstellen. Und Eddie hat einfach gesagt so, ich probiere es jetzt einfach mal, ich mache das. Und der hat dann halt, also er hat halt nichts vorbereitet. Der war halt so, hat halt das Buch genommen und hat dann einfach runtergelesen. Mhm. Und wir waren dann halt so ein bisschen enttäuscht und haben gedacht so, wie? Und das ist es jetzt so und das funktioniert so? Ist irgendwie nicht so unseres, glaube ich, ja. Und dann hatten wir es auch wieder weggepackt und dann erstmal, ich glaube, 2-3 Monate dann erstmal völlig vergessen.
Ah, okay, aber das war, weißt du noch, welches Abenteuer das gewesen ist? Welche Edition ihr damals hattet?
Das war die 3. Edition und ich glaube, das hat angefangen mit diesem Abenteuer südlich von Gareth, wo bei dem du einen einzelnen Händler begleitet hattest und der wurde dann von Räubern überfallen und dessen Sohn wurde dann entführt in die Dämonenbrache.
Der schwarze Turm, glaube ich, ist das.
Ja, genau, der schwarze Turm war das dann gleich. Ja, richtig, genau.
Und dann habt ihr das erstmal liegen lassen und dann nach 2-3 Monaten habt ihr es nochmal probiert, einfach weil ihr dachtet, komm, wir gucken nochmal. Okay.
Da spielt ein Wadenkrampf eine große Rolle bei der Geschichte.
Ja, da bin ich sehr gespannt, inwiefern da Wadenkrampf eine Rolle spielt.
Ja, ich muss da, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also ich kam mir dann in eine neue Schule, ich habe dann das Wirtschaftsgymnasium gemacht. Und da war dann so ein Typ drin, den fand ich auf den ersten Blick so völlig unsympathisch, so den Sebastian. Und der kam halt aus Mainz und der war halt so Punker. War auch dementsprechend angezogen, sah halt auch dementsprechend halt aus, ja. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, wieso bin ich mit so einem in der Klasse gelandet? Oh mein Gott, nein, okay. Ja. Oh ja, und dann kam halt diese typische Vorstellungsrunde, ja, was man dann halt so macht, so, ja, erzählt doch mal was über euch. Und dann so, ja, ich bin halt der und der und der, bla bla. Und ich kam halt noch vorm Basti dran, das weiß ich noch. Und ich habe dann halt erzählt so, Hobbys sind halt Lesen, Fantasy und Battletech, so ein Brettspiel spiele ich halt. Und ich habe halt aus dieser Ecke gehört so, oh geil! Ja,
wow!
Ja, und ja, so, oh, lacht so jemand, ja. Und der hat mich dann halt einfach angesprochen, hat gesagt so, ja, der ist halt aus Mainz hierher in unser kleines Kaff gezogen und der wollte halt eine Rollenspielrunde im Jugendhaus eröffnen, nämlich Cyberpunk.
Ah, okay.
Ja, genau. Und ich habe halt irgendwie gedacht, so, ach ja, vielen Dank. Aber ich fand den Typen halt am Anfang erst so ein bisschen, nicht unsympathisch, ja, aber der war halt schon extrem einfach. Ja, so vom Aussehen zumindest her, ja. Wir wurden später beste Freunde, also, ja, so weit, so gut. Aber, und der hat mich dann halt so ein paar Mal gebohrt, willst du da nicht mitmachen, der will eine Gruppe aufbauen. Und ich habe halt immer wieder dankend abgelehnt. Und dann kam es halt mal an einem Freitagnachmittag im Sportunterricht halt dazu, da haben wir halt Fußball gespielt. Ich bin, ich weiß gar nicht, irgendwie blöd aufgekommen oder habe mich irgendwie überdehnt und dachte, ich hatte so einen kapitalen Wadenkrampf, dass ich halt echt nicht mehr aufstehen konnte. Und dann hat er angeboten, mich heimzufahren, was ich dann so super nett fand. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich komme einfach zu deiner Cyberpunk-Runde und dann gucke ich mir das halt mal an.
Das, ja.
Und das war dann halt, als ich dann gesehen habe, wie der Spiel geleitet hat, da habe ich dann erstmal verstanden, was es halt heißt, Spielleiter zu sein. Das war dann so wirklich so totaler Augenöffner, ja, weil er hat halt natürlich nicht einfach irgendwie was runtergelesen, sondern der hat halt so einfach erzählt, ja, du hast halt gemerkt, der steckt halt in dieser Welt drin, der kann diese Bilder vermitteln, der kann dir diese Atmosphäre einfach vermitteln, ja, der spricht dich halt einfach direkt an, ja, was ich damals ja nicht gewusst habe, dass man das halt so macht, ja, der hat gesagt, hey, und du siehst halt eben das, ja, und du riechst halt eben das, ja, und du hast halt deine fette Knarre in deiner rechten Hand, ja, und merkst halt deren Gewicht und so weiter und so fort. Es war halt echt einfach so, ja, nochmal so Kopfkino, nochmal ein Level höher, ja, wie das, was wir halt bei Battletech vorher gehabt hatten, ja, und das war dann halt echt so, dann so der Einstieg, wo ich dann gesagt habe, hey, wisst ihr noch dieses schwarze Auge-Ding, was wir da hatten, ja, von Sommerferien, das probieren wir jetzt nochmal. Mhm. Ja. Und dann habe ich es halt vorbereitet, Zeug dazu rausgesucht, selber Karten gemalt und so weiter und so fort und habe dann irgendwann mal an einem Sonntag, wir haben immer sonntags DSA gespielt, ja, und habe dann sonntags mal gesagt, komm, wir probieren das, ja, in diesem Freundeskreis, den wir eigentlich dann ja auch bewahren wollten. Und da haben wir dann in diesem Herbst angefangen, DSA zu spielen, Herbst 1996, und das ging dann nachher auch tatsächlich sieben Jahre lang.
Ja, ganz schön lang. Also dann, das heißt dann quasi, Sebastian hat dich durch seine Spielleiten, sag ich jetzt mal, so inspiriert dazu, das nochmal auszuprobieren dann. Aber auch selber als Meister dann. Du hast gesagt, genau so mache ich das dann auch. Also ich bereite das vor und ich vermittle die Atmosphäre und so weiter. Habe ich das?
Ja, okay. Genau.
Aber das ist ja eine schöne Geschichte. Auch dieser Wadenkrampf macht es ja auch spannend, ne?
Ja, also echt, wenn das nicht gewesen wäre, das hätte alles einen ganz anderen Lauf genommen. Ja, das sind halt echt so diese Storys, wie das Leben sie halt schreibt.
Was habt ihr gespielt, dann Shadowrun oder?
Wir haben dann tatsächlich Cyberpunk 2020 gespielt. Okay. Genau das, was ja jetzt dann demnächst als Computerspiel rauskommt.
Ja. Ah ja, da bist du wahrscheinlich auch schon gespannt drauf dann, ne?
Ja, ziemlich, cool. Ja.
Ja, das, und das heißt, du bist dann, und dann habt ihr 7 Jahre lang, warst du immer der Meister dann in dieser Gruppe.
Ja, also fast die meiste Zeit. Ich habe dann schon auch ein paar Mal das Zepter einfach abgegeben, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte auch mal gerne Spieler irgendwie sein, ja. Und natürlich haben halt alle gesagt, so, hey, du machst es so gut, das ist so super, ja, bleib doch einfach dabei. Und ich habe dann auch irgendwann mal, als ich für ein Abenteuer einen eigenen Charakter mal erstellt hatte und den meiner Gruppe mal mitgegeben hatte, einfach so als Support-Charakter eigentlich, habe ich gesagt, hey, ich will den Charakter auch mal einfach mal spielen, tauscht doch mal jemand mit mir. Und dann haben wir mal so viel, ich glaube insgesamt so 5, 6 Abenteuer haben wir dann auch mal getauscht oder einfach mal abgewechselt.
Okay. Ja. Bist du denn lieber, das ist so eine Frage, ich meine, es ist ja der Meistergespräche-Podcast, aber trotzdem frage ich die Frage, ob du lieber Spieler oder Meister bist und warum?
Das ist zwischenzeitlich echt schwer. Also ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, einmal in einer Jugendgruppe auch mal das Meisterszepter abgegeben. Und dann fühlte es sich so komisch, also so wirklich extrem merkwürdig an. Ja, wenn du jetzt so knapp 20 Jahre Spielleiter gewesen bist und auf einmal bist du halt wieder in dieser beschränkten Sicht einer Spielfigur, die halt ja im Prinzip nichts weiß. Ja, du musst dir alles irgendwie erarbeiten, du musst dir alles irgendwie erspielen. Das war dann schon so, ja, jetzt Schock will ich nicht sagen, aber es war halt mal wirklich so eine ganz intensive Erfahrung, ja, weil ich halt dann einfach nochmal gemerkt habe, wie begrenzt du dann wirklich als Spieler bist. Auf der anderen Seite, wenn du halt dieser super allwissende Meister bist, der halt dann wirklich dieses Schicksal und diese ganze Welt im Prinzip lenkt. Im Moment würde ich, glaube ich, trotzdem sagen, ich fühle mich eigentlich als Meister wohler. Das macht irgendwie, ich weiß nicht, dieses Vorbereiten macht mehr Spaß, dieses Karten selber, teilweise selber zeichnen oder sonstige, manchmal Utensilien, die ich halt auch erstelle, dann so handschriftliche Briefe mit Tinte und Feder manchmal, wenn sich da noch Zeit findet, selten noch. Ich glaube, das liegt mir schon. Das macht mir irgendwie mehr Spaß.
Ja, kann ich.
Weiß nicht ganz genau, wieso. Ja.
Aber ich meine, im Endeffekt kann man ja trotzdem sagen, diese Erfahrung, die du als Spieler gemacht hast, dass das eingeschränkt ist, ist ja trotzdem auch eine gute Perspektive, ne? Wenn du meisterst, dass du das weißt, wie das sich für die Spieler anfühlt und Spielerinnen. Ne? Deswegen ist es ja so oder so wichtig, das auch zu machen, denke ich mal.
Ja, klar, also das macht ja halt schon nochmal klar, wenn du das dann wirklich mal so total entgegengesetzt hast, auf die eine Woche warst du halt noch der Spielleiter. Das nächste Mal, eine Woche später, bist du auf einmal der Spieler. Das war schon super interessant, dann auch zu sehen, ja, wie das halt einfach aus deren Sicht nochmal ist, weil das war jetzt schon etwas, was ich so über die Jahre hinweg tatsächlich so ein bisschen, ja, vergessen hatte einfach, ja.
Okay, wenn, Daniel, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, ins Eingemachte gehen, und bei DSA geht es ja natürlich dann um die schönen Abenteuer, die man erlebt, sag ich jetzt mal. Für dich als Meister jetzt, als altgedienter Meister, ich meine, darf ich ja mal so sagen, unter uns jetzt. Klar. Was gehört für dich zu einem guten Abenteuer? Und das kann jetzt ein Setting sein oder eine Art Gefühl, Feeling oder ein Thema, das du magst. Also was ist was dich direkt ansprichst oder wo du sagst, das gehört dazu, zu einem guten Abenteuer?
Also ich glaube, man kann es fast so festnageln mit Herr der Ringe im Prinzip. Mhm. Diese Aspekte, die auch bei Herr der Ringe eine Rolle spielen. Also ich denke, ein gutes Abenteuer ist es halt dann, wenn du tatsächlich so eine Gemeinschaft hast, die verschiedene Fähigkeiten haben, die sich dann gegenseitig ergänzen, die dann halt eben so Seite an Seite in ein Abenteuer gehen. Ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist halt prinzipiell einfach recht wichtig. Und dann so speziellere Aspekte sind bei mir, also einfach so mal dieses Reisen, also so Reisen ins Unbekannte, weite Reisen, ähnlich wie halt auch bei Herr der Ringe, ja, dass du dann halt wirklich so Reisen halt eben hast von der einen Stadt zur anderen oder halt von der einen Stadt irgendwo auf ins Unbekannte. Ich glaube, Reisen geht gehört für mich da einfach so zu dieser Art von epischen Erzählung einfach so mit dazu. Ja. Klar, der magische Aspekt, dieses Mystische gehört da auch mit dazu. Und was dann auch so ein bisschen, also was ich dann so coole Abenteuer finde, ist dann, wenn du halt innerhalb des Spiels dann irgendwie in der Vergangenheit rumwühlst. Ja, wenn du halt irgendwie so alte Spuren entdeckst, alte Ruinen, also so ein bisschen entdeckermäßig dann halt eben auch. Das finde ich halt beispielsweise etwas, wo ich sage, das fühlt sich jetzt für mich wirklich so an wie diese richtig schönen klassischen DSA-Abenteuer, die man halt so in den 80ern, 90ern halt eben hatte. So dieses richtige nostalgisch-abenteuerliche, ja.
Also würdest du es denn schon dann in die klassische Fantasy-Richtung, sage ich mal, verankern, deine Abenteuerpräferenz? Also wären für dich zum Beispiel im Gegenzug, ich sag mal, viele moderne DSA-Abenteuer wird ja nachgeschrien, dass die recht politisch sind, oft sozusagen, ich sag mal, in Hofintrigen, Simulationen, die ein bisschen eher auf dem Teppich bleiben. Ist das was, wo du dann sagst, das wäre tendenziell nicht so meins? Oder?
Ich glaube tatsächlich, ja. Okay. Da würde ich tatsächlich sagen, das ist wirklich eher nicht so meins, weil ich denke, wenn du halt, also ich habe jetzt mit DSA angefangen, da war ich, glaube ich, 15 müsste ich mal nachrechnen, aber du hast dann einfach so diese Vorstellung von dieser Welt im Kopf und dann auch dieses Gefühl, wenn du da halt eben einsteigst. Und wie gesagt, bei mir ist es halt immer so dieses Herr der Ringe-Gefühl gewesen und diese politischen Sachen, diese Intrigen, ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich auch nicht gemeistert kriegen, sowas. Ich glaube, da würde ich die Abenteuer anschauen, durchlesen und dann denken so, ja, okay, aber wäre auch nicht so meins, wo ich dann sagen würde, so, yeah, da habe ich dann so richtig wieder Kopfkino, da kann ich mir epische Szenen vorstellen und so. Ja, also ich habe halt um solche Abenteuer bisher eigentlich auch immer so einen großen Bogen gemacht oder beziehungsweise hatte vielleicht, okay, bei den alten Abenteuern gab es die wohl noch nicht so sehr oder ich habe die damals nicht erwischt, ja, aber also ich würde tatsächlich sagen, nee, die liegen mir nicht.
Und wenn wir schon bei den Abenteuern sind, kannst du drei Abenteuer nennen von DSA, die deine Lieblingsabenteuer sind und dann auch vielleicht erklären, warum und wieso diese das sind.
Okay, also da fällt mir ein, der Zorn des Bären. Ja. Das war super, das war von der Stimmung her, vom Setting her war das ja also total schön beschrieben erstens, da waren auch so liebenswürdige Charaktere dabei, ich glaube dann auch diese Bürgermeisterin, die Miriban, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte, wurde ja so als herzensguter Mensch dann dargestellt und dann gab es ja auch noch so eine nette Schneeballschlacht irgendwie mit so ein paar Dorfkindern. Also das fand ich halt beispielsweise halt einfach so stimmig, weil es halt einfach so nett war. Und dann auch die Geschichte an sich mit diesem, Vorsicht, Spoiler, mit diesem verfluchten Bären, der ja dann nur erlöst werden konnte, wenn ihn nochmal jemand heiratet, weil er ja, glaube ich, bei seiner Hochzeit ums Leben gekommen ist, durch einen Bären, glaube ich. Ich habe die Story jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich fand halt einfach so diese Idee, ja, dass man den dann halt quasi erlöst, wenn ihn halt nochmal jemand heiratet und dann, ja, er dann halt seinen Frieden dann halt eben findet. Das fand ich irgendwie schön und stimmig.
Es spielt im Bornland, ne? Oder? Ich glaube schon. Ist natürlich auch ein schönes Setting, ne? Auch selten bedient, recht selten. Schön, Zorn des Bären. Habe ich übrigens ganz oft, habe ich leider nie gemeistert, ist ganz oben bei mir auf der Liste. Ah. Aber das ist auch eins von den Abenteuern, wo unisono ganz viele Leute auch sagen, das ist eins der besten. Ne? Also auch gerade, glaube ich, weil das so eine in sich geschlossene, kleine, schöne Geschichte ist, die einfach toll erzählt sein soll. Toll.
Also die fand ich echt wunderbar stimmig, ja.
Schön.
Ein anderer Grund beim Zorn des Bären war halt auch, da ist bei uns in der Gruppe auch was Interessantes dann passiert, weil wir hatten eigentlich nur Jungs am Start, die halt gespielt hatten, wie gesagt, ich und meine Kumpels, und dann musste ja jemand diesen Bären da am Ende heiraten, und dann stand, glaube ich, sogar am Abend heute, es wäre natürlich sehr schade, wenn sich da jetzt jemand als Frau verkleidet und dann diesen Bären da, diesen Geisterbären heiratet. Das wurde halt so die Stimmung und das Rollenspiel ist halt so ein bisschen trüben, und ich hatte dann da extra dafür hat einen Charakter erschaffen, eben eine weibliche Magierin, damit das Ganze nicht so ins Lächerliche gezogen wird. Und das Lustige war halt, dass ich dann diese Magierin dann so lange behalten hatte, dass ich die dann auch irgendwann mal gespielt hatte. Also das war dann nochmal so ein bisschen, nochmal so eine ganz andere interessante Erfahrung, ja. Und ansonsten, was ich auch noch so super gute Erinnerungen habe, weil ich das jetzt zwischenzeitlich jetzt schon das zweite Mal gemeistert hatte, war Staub und Sterne. Mhm. Da war halt allein schon dieses alte Cover mit diesen Schlangenmenschen, das war halt schon so, das war total super. Du hast es halt so gesehen und hast schon gemerkt so, oh, okay, das sieht irgendwie sehr heftig aus, so mystisch furchteinflößend so ein bisschen, und dann einfach so dieser Titel, ja, Staub und Sterne. Das hat ja allein schon dann so was Zauberhaftes eigentlich irgendwie so an sich, ja, und das war dann auch so ein Abenteuer, das hat genau meine Elemente halt eben drin hatte, die mich halt dann so ansprechen, ja, du reist halt erstmal da runter in die gurische Wüste, ja, und dann hast du diese ganzen Geheimnisse, du hast halt diese uralten Fährten von dieser Dämonenschlacht, die da stattgefunden hatte, und hast ja dann auch noch diesen Drachen befreit, den Teklador, der dich da ja in seiner Menschengestalt als Burkhar begleitet hatte, und das war halt einfach sowas so stimmig und fantastisch zusammengefügt, diese Elemente, das ist uns lange, lange in Erinnerung geblieben. Ich habe es mit meiner jetzigen Jugendgruppe, ich glaube, vor 3,5 Jahren gespielt, und die reden halt immer noch davon. Das ist wirklich eins von den besten Abenteuern, war so von der Atmosphäre her, von der Story her, das war wirklich so, wuh.
Hast du das gespielt vor oder nach, also nach, nicht nach, aber vor der Borberat-Kampagne? Also, oder habt ihr das einfach so als Standalone gemacht? Weißt du das noch?
Nee, wir hatten tatsächlich in die Borberat-Kampagne eingeflochten, ja, weil Borberat, der verfolgt mich seit damals, also seit wir DSA gespielt hatten. Da sind wir, ich glaube, da hatten wir damals mit der Gruppe das zweite Zeichen erwischt, das haben wir noch bekommen. Ja. Und dann ist aber leider meine alte Gruppe auseinandergebrochen. Und mit der jetzigen Jugendgruppe, die ich halt habe, da haben wir quasi haben wir es halt so gemacht, dass das, was damals bei mir in den 90ern passiert ist, ist sozusagen die alte Generation gewesen. Und jetzt spielen ein paar von diesen Jugendlichen, die spielen auch die Kinder teilweise von Charakteren von meiner ersten Gruppe. Oh. Und die führen das jetzt quasi so fort. Ja, und das war...
Da muss ich jetzt einmal, das hat sich gut ergeben. Da muss ich jetzt einmal einhaken, Daniel. Jetzt habe ich das gerade aufgeschnappt. Du, also du hast eine Jugendgruppe, wo du das quasi dann weitergibst, diese DSA-Spielerei an die jungen Leute im Rahmen deiner Arbeit als Lehrer, oder wie machst du das?
Also zuerst ja, wir hatten, ich glaube, vor 5 Jahren hatten wir mal den Hobbit besprochen in der 7. Klasse. Mhm. Und wir haben in der Schule aber auch gleichzeitig noch so ein Projekt laufen gehabt. Also ich mache auch sehr viel mit Gamification.
Ja.
Das heißt, wir hatten das dann auch tatsächlich so gemacht, dass die Klasse eben in Krieger, Magier und Heiler eingeteilt gewesen ist mit so ein paar Skills. Und die sind dann halt quasi dieser Storyline der Hobbits halt eben auch gefolgt durch diesen Gamification-Ansatz. Und irgendwann mal kamen wir halt auf Rollenspiele halt eben zu sprechen und auch auf DSA, und ich habe dann halt angeboten, wer Lust hat, wir können ja mal eine AG draus machen. Und diese AG, die lief dann auch sehr, sehr viele Jahre lang, und wir hatten dann halt irgendwann mal gemerkt, uns reicht es halt nicht mehr einfach nur Freitagnachmittags an der Schule zu spielen, sondern dann hatten wir gesagt, okay, wenn halt alle einverstanden sind, dann können wir es auch ins Private verlegen. Dann hatten wir halt im Jugendhaus dann halt eben weitergespielt.
Ja. Spielt ihr die dritte Edition oder die neuere dann?
Ja, wir spielen immer noch nach der dritten Edition, weil das einfach so, weil das so die Regeln sind, die, wo ich mich halt eben einfach auskenne. Mhm. Und ja, DSA 4.4 hat man ja auch nicht so viel Gutes drüber gehört. Mhm. Und deshalb haben wir da auch einen Bogen drum gemacht. Und einfach der Vorteil war, ich hatte halt von DSA 3 halt hier echt natürlich kistenweise Material rumstehen und kannte halt da die Regeln noch. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen es halt mit dem Dreier-System.
Mhm. Das ist natürlich echt cool, dass du das weitergibst an die Kids da. Ja. Welches, fällt dir noch ein drittes Abenteuer jetzt ein, was du auch noch hier erwähnen würdest?
Ja, das war aber auch gerade eben im Zuge dieser Boborat-Kampagne, wo ich jetzt mit der Jugendgruppe dann auch weitergekommen bin als mit der alten Gruppe, und zwar die Pforte des Grauens.
Mhm. Okay.
Da geht es dann nachher, glaube ich, um dieses, ums das dritte Zeichen. Und das war auch, das ist ja dieses Abenteuer, das da auf Maraskan spielt, ja, wo du halt dann, wo die da halt wirklich sich ja einmal so quer durch den Dschungel prügeln mussten, wochenweise, monateweise, und dann ja auch immer so ein bisschen dieser Wahnsinn in denen so hochkriecht, weil sie von der Zivilisation abgeschnitten sind, ja, und dann hatten sie auch diesen Zeitdruck, diese Endurium-Mine zu finden, und das war auch von der Geschichte her, also von der Story her, fand ich das so total super, und dann halt auch diesen Showdown, den ich dann halt so ein bisschen auf meine Spieler und auf ihre Hintergrundgeschichten halt eben so ein bisschen angepasst hatte, sodass dann halt so ein richtig guter Showdown zustande gekommen ist. Und das war jetzt auch so ein Ding, das Abenteuer an sich fand ich auch wirklich super stimmig. Mhm. Also das fand ich klasse.
Ja, Maraskan ist natürlich auch ein super Setting, ne? Wenn man das gut verpackt und gut da spielt, dann ist das natürlich klasse zum Spielen. Ja. Mhm. Also doch sehr Boborat-lastig dann deine Favoriten, aber gut.
Schon, ja.
Ohne Grund.
Die sind halt echt die sind echt im Gedächtnis geblieben einfach. Da waren echt sehr gute Stories einfach dabei, ja.
Jetzt, wo du gesagt hast, ich glaube, jetzt Staub und Sterne ist ja Gorische Wüste, ne? Und dann Maraskan, Bornland. Gibt es, die Frage stelle ich dir jetzt mal spontan. Du hast jetzt keine Möglichkeit gehabt, dich darauf vorzubereiten. Deswegen gibt es irgendeine, würdest du in Aventurien jetzt irgendeine Region, wenn du könntest, wählen, wo du sagst, da finde ich grundsätzlich, wenn da Abenteuer spielen, das finde ich super?
Also eigentlich, so wie ich mich jetzt eingespielt habe, eigentlich gerade so um die Gorische Wüste herum, um ehrlich zu sein. Das, ich weiß nicht, ich fand diese Gegend einfach so von den Beschreibungen, von den Spielerhilfen her super, so auch von der Geschichtsträchtigkeit. Unten auch, das war jetzt dann wirklich so die Gegend, wo ich mir gesagt habe, das fühlt sich für mich einfach auch so abenteuerlich an. Was hat einfach so mein, wo ich mir auch als Spielleiter einfach leicht getan hatte, die Atmosphäre zu kreieren, die Bilder halt eben zu kreieren, das konnte ich mir auch am besten irgendwie vorstellen. Also gerade, ich würde tatsächlich sagen, so um die Gorische Wüste dann unten herum, also von Kunchum bis Gorische Wüste. Ja, das da unten ist es.
Ja, so. Das ist natürlich eine
mein Lieblingsstück am Turnier.
Da ist eine super Ecke für schönes Storytelling auf jeden Fall. Jetzt bei allem der Lobhudelei müssen wir natürlich auch mal jetzt ernst werden hier, Daniel. Ne? So, und zwar, welche Abenteuer, ich weiß nicht, wie viele dir jetzt einfallen, aber welche Abenteuer haben dir denn mal so überhaupt nicht gefallen? Und wenn du es sagen kannst, wieso nicht?
Da gab es dieses Abenteuer, ich glaube, das war im Dschungel von Kung Kao Pe, glaube ich, dass es das war, weil da ging es darum, dass ganz am Ende musste man sich irgendwie so zwischen Türen entscheiden. Man wurde ja, glaube ich, gefangen genommen.
Also ist das mit der Riesenspinne oder mit dieser Spinnengöttin? Ist das das, ne?
Ja. Ich glaube, ja. Und das hatte ich dann tatsächlich auch als aus der Sicht des Spielers erlebt. Also da war ich selber Spieler, hatte da das Zepter abgegeben und hatte dann einem Kumpel dann halt eben gesagt, hey komm, du kannst auch mal Spiel leiten, ich möchte auch mal Spieler sein. Und ich glaube, da ist dann halt eben etwas sehr Unfaires passiert, weil mein Bruder, der ja auch mitgespielt hatte, der hatte, das war so sein Glanzabenteuer. Ich weiß auch nicht, was in denen gefahren ist. Der hatte immer so den richtigen Riecher, der hatte unglaubliches Würfelglück, der hat uns dann wirklich so durch dieses Abenteuer dann halt irgendwie durchgebracht, das hatte gemerkt, das war halt irgendwie so ein Wein, der ist einfach so in diesem Abenteuer voll aufgegangen, und dann musste er am Ende irgendwie die Gruppe retten, dadurch, dass er irgendeine Tür aussuchen musste, glaube ich, und da war es dann einfach so, du machst die falsche Tür auf, du stirbst.
Ah, okay.
Und das ist damals halt eben passiert und dann habe ich mir halt gedacht, das ist wirklich so unglaublich grottig unfair. Wir hatten es dann hinterher auch natürlich mit dem Spielleiter halt auch nochmal so ein bisschen in Ruhe nochmal besprochen und ausdiskutiert und er meinte halt, es hätte halt so drin gestanden und das waren dann glaube ich so Stellen, wo du halt einfach gemerkt hast, das war halt so einfach so diese alte hergebrachte Vorstellung so aus den 70ern und 80ern, wie du halt Fantasy-Romane oder auch so diese Fantasy-Bücher geschrieben hattest. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So einfach so, ja, die künstliche Gefahr oder die künstliche Schwere besteht einfach nur daraus, ein falscher Schritt und du bist halt tot, ja. Hm.
Ja.
Und das war glaube ich, etwas, wo ich echt gedacht habe, okay, das ist wirklich merkwürdig geschrieben oder schlecht geschrieben. Und was ich auch, da sind wir auch wieder bei Borbodat, was ich bei manchen Neuauflagen von der Borbodat-Kampagne auch schlecht finde, ist, dass es halt stellenweise einfach viel zu viel an Infos ist. Mhm. Manchmal die Storylines auch nicht so wirklich Sinn ergeben haben und ich habe teilweise auch die Abenteuer einfach komplett umgeschrieben habe. Also ich glaube, Unsterbliche Gier habe ich komplett umgeschrieben, weil das für mich nicht so sinnig war, wie sie sich das da vorgestellt hatten. Da war ja diese Vampirjagd und dann mussten die Charaktere ja durch die verschiedensten Städte und irgendwelchen Hinweisen hinterherrennen. Und im Prinzip war es ja eigentlich relativ einfach lösbar, wenn halt der Träger mit dem Almadinen-Auge einfach mal das Auge verwendet hätte. Ja, und da wirst, also das waren so merkwürdige Ungereimtheiten in den Abenteuern, wo ich gedacht habe, ja, aber der hat doch das Almadinen-Auge, wieso kann er nicht die Augenklappe einfach aufklappen, sich den Typen ansehen und dann sieht er, es ist ein Vampir. Also das war so ein bisschen.
Ich verstehe, ja.
Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Vielleicht habe ich da auch irgendwo was falsch gelesen oder so, aber.
Ja. Du als Meister würdest aber auch sagen, zum Beispiel jetzt. Sowas wie bei Unsterbliche Gier oder auch bei der Dschungel von Kung Kao-Pi, du würdest sowas abändern, ne? Also mit diesen Türen zum Beispiel. Wenn du das lesen würdest und vorbereiten, Dann würdest du sagen, das sowas, das ändere ich ab. Ich gebe dir Hinweise auf die Türen und oder ich würdest du das machen?
Ja, also ich würde das schon machen. Ich glaube, es ist halt einfach so super frustrierend, ja, wenn du es dann wirklich einmal so durchs Abenteuer schaffst, wie jetzt beispielsweise bei meinem Bruder halt einfach, und dann triffst du halt eine falsche Wahl und wirst deshalb dann bestraft. Also das ist so ein bisschen merkwürdige diese Philosophie gewesen.
Mhm. Ja, du hast aber recht, das ist von diesen Spielbüchern, ne? Da kann man ja auch, glaube ich, an drei, vier Stellen im Buch sterben. Aber der Gedanke da war ja wahrscheinlich, genau. Dann fängst du nochmal an und wählst einen anderen Weg. Das ist natürlich beim Rollenspiel total blöd. Ne? Also wenn man sagt, komm, wir machen ein Reset auf vor 5 Minuten und spielen nochmal, das wird ja fast total, es könnte man ja. Ich meine, es ist ja eh alles ausgedacht, aber das wird ja die Atmosphäre total zerschießen. Ne?
Ja, total, auf jeden Fall.
Naja, aber da ist interessant, dass du sagst, dass einer der Abenteuer, die dir gar nicht gefallen haben, die waren, wo du dann Spieler warst. Da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, den wir eben besprochen haben, dass du natürlich auch wahrscheinlich als jemand, der gerne meistert, auch dachtest, oh, das hätte ich aber abgeändert.
Ne? Ja, wahrscheinlich. Also andererseits war ich halt mal echt froh, einfach mal zu sehen, wie meine Kumpels Spiel leiten, also zum Gucken, wie die das halt eben machen, wobei die sich halt natürlich an mir halt orientiert hatten, weil wir hatten halt damals keine anderen Spielleiter, die du dir einfach mal angucken konntest oder andere Gruppen, ja, weil die kamen ja tatsächlich alle nach uns. Das war ja auch so eine ganz merkwürdige Erfahrung, ja, da diese Ableger. Und dann hieß es so, ja, wir spielen auch DSA, aber da gibt es ja diese eine Gruppe, wo der Daniel meistert. Und dann ich so, ja, das bin eigentlich ich. Ja.
Also das hat sich dann
in den Lauf. Ja, war ein bisschen ein komisches Gefühl, ja, warst du irgendwie so bekannt, weil du halt der erste DSA-Spielleiter in der Stadt warst. Ja.
Das ist echt interessant.
Ja.
Ja, aber schönes Kompliment natürlich an dich auch, ne? Dass
du,
wie damals Sebastian dich inspiriert hat, dann mit seinem Cyberpunk hast du dann auch Ableger kreiert dann. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Abenteuer gesprochen, die ja offiziell publiziert worden sind. Spielst du auch, machst du auch eigene Abenteuer? Schreibst du auch eigene Abenteuer oder Kampagnen?
Also zwischenzeitlich aus Zeitgründen eigentlich nicht mehr. Mhm. Also diese Jugendgruppe, die sich jetzt halt eben noch ab und zu trifft, die trifft sich jetzt, glaube ich, eh nur noch 3-mal, dann sind sie mit Borbodat durch. Ja. Und wir spielen dann auch, wir haben halt nicht so eine hohe Spielfrequenz, als dass wir sagen würden, okay, wir können ein Abenteuer in 1,5 Monaten durchspielen und wir brauchen mehr Material. Das kriege ich einfach nicht hin. Also im Moment sind es halt Kaufabenteuer. Früher waren es auch mehr Kaufabenteuer, aber zwischendrin hatten wir dann tatsächlich mal gesagt, komm, ich schreibe mal was Eigenes, ich habe da eine eigene Idee. Da gab es dann wirklich verschiedene Abstufungen, also wirklich so komplett eigene Abenteuer halt eben ausgedacht einer von meinen Kumpels, der dann auch mal Spielleiter war, der hatte, glaube ich, das Computerspiel Ember Star oder Ember Moon, eins von beiden, hat einfach mal umgeschrieben und ein bisschen gekürzt und dann abgeändert und so, dass man es halt in DSA quasi nachspielen konnte. Okay. Also das haben wir dann auch gemacht. Und ein anderer, der war, also der Eddie damals, der die Grundbox ja gekauft hatte, der war ja ein riesiger Fan von Fantasy-Literatur und hat halt wirklich Bücher verschlungen. Also der hat echt Bücher verschlungen und der hat dann auch dann mal so aus Versatzstücken vom, ich glaube, vom Rad der Zeit oder so mal was genommen und das dann zusammengesetzt zu so einem Abenteuer, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, also war eigentlich alles dabei. Mhm. Ich selber ich mochte die Kaufabenteuer aber im Prinzip lieber einfach, weil da hat noch so viel Hintergrundinformationen drin steckte. Also ich wollte halt einfach noch so mehr über die Welt wissen und haben halt dann diese Kaufabenteuer dann eigentlich hergegeben.
Mhm, klar. Also hast du die Regionalboxen und so, ist das auch was du dann viel liest oder bist du eher jemand, der sagt, ich spiele die Abenteuer und erfahre dadurch die Welt?
Anfangs ja. Bloß als du dann halt gemerkt hattest beim Spielleiten, dass dir halt einfach so Beschreibungen fehlen und dass du halt einfach selber merkst, du kriegst halt so kein klares Bild von dieser Gegend oder von dieser Stadt, da haben wir dann schon auch Boxen dann dazu gekauft, ja, und haben die dann gelesen. Ja.
Und woher, also heutzutage so wie früher, woher holst du dir Inspiration und Tipps fürs Meistern? Bist du in irgendwelchen Foren unterwegs? Bist du jemand, ich meine, ich darf das ja sagen, ich bin ja jetzt auch fast 40, guckst du dir YouTube-Videos an über Game Mastering oder hier so irgendwelche Let's Plays, die sind ja auch im Moment total hoch im Kurs. Bist du da unterwegs oder liest du irgendwelche Bücher über das Thema Spielleiten oder
Meistern? Ja, gar nicht. Also ich weiß nicht, also ich denke, in der Zeit, wo ich das nötig gehabt hätte, damals Mitte der 90er,
da gab es halt nicht.
Ja. Wo du halt echt gottfroh gewesen wärst, wenn du halt jemanden gesehen hättest. Also wie gesagt, an dieser Sommernacht, wo wir DSA ausprobieren wollten, ich glaube, da wäre ich echt froh gewesen, wenn ich gesagt hätte, hey, ich weiß, wie es geht, ich habe da ein Video gesehen, ja, oder ein Buch drüber gelesen und könnte es jetzt halt einfach machen, weil diese kleinen Beispiele, was da drin war in diesen Regelbüchern, ja, das hat uns nicht weitergeholfen. Ja. Und ich glaube, zwischenzeitlich habe ich da halt selber so ein riesen Repertoire an Handkniffen, so ein riesen Nähkästchen im Prinzip, wo ich dann halt immer mal wieder drauf zugreife und meine ganzen Tipps und Tricks selber drin habe. Also ich glaube großartig, was Neues dazulernen würde ich jetzt glaube ich fast gar nicht mehr, weil was mir halt meine Gruppen so gesagt hatten bisher war halt wirklich, dass ich halt ein ziemlich guter Spielleiter bin. Und im Moment, wie gesagt, fehlt mir halt gerade auch einfach die Zeit, mir mal so ein Let's Play von einem Abenteuer anzuschauen und dann da halt wirklich so gefesselt zu sein, um dann da mitzufiebern. Also ich glaube, ich würde da jetzt nicht viel Neues mehr lernen. Mhm. Lehne ich mich jetzt also aus dem Fenster.
Nein, ach wieso? Na, es ist ja, im Endeffekt ist es ja so, wenn du eine Gruppe hast, wo die und denen gefällt, wie du das leitest, dann ist es ja perfekt. Da gibt es ja kein besser und schlechter oder sowas. Ne? Nur würdest du denn sagen, ich fand das interessant, was du gerade über diese ja ominöse Sommernacht, die wir immer wieder erwähnen, dass wir darüber reden. Würdest du denn sagen, du hast gesagt, ihr wusstet damals nichts, du hattest keine YouTube-Videos und so. Viele Menschen, mit denen ich über DSA gesprochen habe, und das ist ja schon ein Podcast, der ja so ein bisschen ins Retro und Nostalgische geht, haben gesagt, es war natürlich damals ein Nachteil, man hatte keine Facebook-Seite, Internetforum, DSA-Forum und YouTube-Videos. Aber macht es das einfacher oder schwerer, heutzutage in dieses Hobby einzusteigen, auch als Meister? Dass es damals einfach nur dieses Buch gab, du kanntest niemanden, der das gespielt hat, du hast noch nie davon gehört, du hast es nicht überall darüber gelesen, es war nicht bei Stranger Things die ganze Zeit zu sehen. Würdest du sagen, ist es einfacher gewesen früher oder ist es besser so, wie es heute ist, mit diesen ganzen Quellen?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich denke jetzt beispielsweise, beispielsweise mein Cyberpunk-Kollege Basti damals, der hat sich das ja auch irgendwie selber beigebracht. Der hat halt dieses Buch gesehen, Cyberpunk, hat gesagt, okay, das muss man spielleiten, irgendwie hat er es halt hinbekommen. Und der hat halt echt richtig verdammt gut einfach hinbekommen. Auf der anderen Seite, klar, hast du dann halt so Gruppen gehabt wie uns, die dann halt auswählen und dann scheitern. Und im Endeffekt kopierst du ja trotzdem irgendwo jemanden. Ja, ich meine, wenn du total unerfahren bist, und dann halt irgendwie siehst, ah, guck mal, der macht das halt so und so und so, ist es auf alle Fälle leichter. Ich hätte jetzt am Anfang deiner Frage gesagt, es ist, glaube ich, besser, wenn man so seinen eigenen Stil findet und dann halt gar nicht irgendwo so großartig abspickt, aber ich würde es nicht sagen. Ich glaube, ich würde echt das Gegenteil sagen. Also ich denke, wenn du da irgendwo Hilfe hast, solltest du es dir als Anfänger, denke ich, schon anschauen. Also gerade als Spielleiter. Ich denke schon, dass es hilfreich ist, weil viele, also ich kann mir schon vorstellen, dass wirklich viele sich das damals auch so wie wir angesehen hatten und dann halt nicht so eine richtige Vorstellung davon hatten, wie das funktionieren soll. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ich verstehe. Ja, kann gut sein. Hast du denn als Meister und als Spielleiter, hast du Hausregeln in euren Gruppen, die jetzt gerade laufen oder damals in eurer 7-jährigen Gruppe, wo du gesagt hattest, als ihr dann richtig angefangen habt, gab es da Hausregeln oder welche, die du nennen könntest jetzt?
Die hatten wir eigentlich gar nicht. Also wir hatten damals die Grundbox mit dem erweiterten Spiel und Mantelschwert und Zauberstab und dann noch Götter, Magier und Geweihte. Und das war so viel an Regeln. Da waren wir also echt bestens bedient. Also wir hatten gar nicht, also wir kamen nicht auf die Hausregeln zu machen. Weil das, was wir gebraucht hatten, das stand da drin. Wenn irgendwas nicht so gepasst hatte, haben wir es halt einfach so ein bisschen passend gemacht, aber ich glaube, wir hatten nie dann eine neue Regel quasi niedergeschrieben oder gesagt, wir machen jetzt halt eine Hausregel so und so funktioniert das jetzt oder wir machen da was zusätzlich. Also uns hatte das, was wir da hatten, das hat uns dann echt tatsächlich gereicht.
Aber wenn du sagst, was nicht gepasst hat, gibt es denn Regeln bei DSA, also dritten Edition jetzt, Regeln, wo du sagst, die finde ich total blöd, die gehen mir total auf den Zeiger, diese Regeln, also oder die sind total schlecht designt, so aus deiner Sicht? Gibt es da was?
Ja, ich denke, dass DSA so, dass der Dreier DSA hat so grundlegend ein paar Schwächen, die halt einfach im System halt eben drin sind, die du, glaube ich, auch nicht mit Hausregeln ändern könntest, ohne dass du das System komplett über den Haufen schmeißt. Also was ich halt beispielsweise schade fand, ist, dass hochstufige Charaktere im Prinzip irgendwann mal alles können. Also ob du jetzt beispielsweise als Streuner anfängst oder als Torwaler, irgendwann mal weißt du beispielsweise gar nicht mehr, was du all mit diesen Steigerungsversuchen machen sollst. Ja, weil irgendwann mal kann dann der Streuner und der Torwaler, die können ganz am Ende irgendwann mal fast dasselbe. Ja, oder ich hab jetzt auch Spieler, die gesagt haben, ich weiß nicht, was ich mit diesen Steigerungswürfen machen soll. Ich bin zwar ein Elf, aber ich könnte ja trotzdem mal irgendwie anfangen mit ich weiß es nicht, keine Ahnung, was völlig abstrus ist, so Kriegskunst oder sowas. Ja, eigentlich was gar nicht so zur Rolle passt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass es halt da nicht so ein bisschen restriktiver ist. Ja, wie jetzt beispielsweise bei Earthdown, wo ja im Prinzip jeder Charakter sein eigenes Set an Regeln und an Fähigkeiten halt eben hat. Oder an Fähigkeiten, nicht unbedingt Regeln, aber die sind halt einfach so wirklich spezialisiert. Das sind wirklich so spezialisierte Charaktere. Das finde ich halt bei DSA so ein bisschen schade. Und was bei DSA grundregelnd auch schade ist, sind, du hast zwar einen unglaublich großen Haufen an Zaubersprüchen, aber von denen ist, glaube ich, über die Hälfte eigentlich echt unbrauchbar, weil die halt einfach zu schwach sind laut Regeln. Das fand ich halt sehr schade. Das war schon so ein Punkt, wo wir dann halt, wir haben ja die Boxen damals gemeinsam gekauft und das war so ein Punkt, nachdem wir das durchgeguckt und eingeführt hatten, das war dann wirklich so ein Punkt, wo wir gedacht haben, so okay, das ist aber schon so ein bisschen dünn, ja, weil es gibt ja dann so Magier wenn du von einer bestimmten Akademie kommst, dann bist du eigentlich nicht besonders spielstark, fand ich jetzt.
Ja. Ja, Magier sind ja in DSA 3 auch wirklich am Anfang sehr, 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 sehr schwach, ne? Ich meine, finde ich. So. Interessant ist aber, jetzt wo du die Magie ansprichst, dort ist es ja schon aber so, dass aufgrund der Steigerungsrestriktionen, ne, also die Haussprüche 3 oder Elfensprüche 2 oder keine Elfensprüche über 10 und so, dass das ja schon gegeben ist bei magiebegabten Helden, dass die eben nicht am Ende alle gleich sein können. Das fände ich schön, wenn das bei den Talenten auch so gewesen wäre. Ne?
Das meinst du wahrscheinlich, ne? Das war halt eben dann das Coole, dass du dich dann da über die Magie ja dann tatsächlich so profilieren konntest einfach. Weil du halt einfach irgendwo dann deinen Schwerpunkt auch hattest, ja, ob du jetzt, der Magier hat sich einfach abgegrenzt von der Elfenmagie oder von der Magie der Druiden oder Hexen. Das war dann eben genau, was halt so super interessant war und was sich auch für mich so nach typisch Rollenspiel halt so angefühlt hatte, weil du warst halt dann ein Charakter, der war halt eben so spezialisiert, der konnte halt eben diese eine Sache und genau aus diesem Grund brauchst du halt Gefährten, die halt irgendwas anderes können, ja, dass du dich halt gegenseitig ergänzt. Das war da. Also da war der Aspekt lustigerweise mehr vertreten als dann in diesem Talentsystem, das im Prinzip völlig offen war. Ja, und du dann halt, dann halt eben auch als Zwerg sagen konntest, ja, ich lerne jetzt halt einfach mal segeln oder Schiffe fahren oder so, ja.
Das stimmt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja, ich habe Spieler erlebt, die genau das gesagt haben, dass sie das nicht machen, die auch verzweifelt sind, ihre negativen Eigenschaften senken zu müssen, weil die sagten, ich will aber jetzt auch nicht bleiben oder goldgierig bleiben als Nomadi oder Streuner oder so. Das ist blöd, das passt nicht zu meinem Charakter.
Stimmt, ja. Guter Punkt, ja. Stimmt.
Klar, aber natürlich ist es halt, man will sie auch nicht verfallen lassen. Das ist eine schöne Anmerkung, das stimmt. Habe ich so noch nie. Ja, interessant. Aber wo wir jetzt bei den Unterschieden sind, du hast jetzt keine Hausregeln, die man jetzt so nennen könnte. Würdest du sagen, dass sich dein Aventurien, wenn ich jetzt mal dich als Meister in der Gruppe so als prägenden Part benennen darf, dass sich dein Aventurien von dem der anderen Gruppen unterscheidet? In Setting? Also ist da historisch was anders gelaufen? Oder gibt es in deinem Aventurien etwas, was es sonst nicht gibt oder andersrum? Also hast du in Aventurien Veränderungen vorgenommen als Meister?
Nein, also keine tiefgreifenden. Also ich habe mich schon immer an das gehalten, was in den Abenteuerbüchern halt eben dann schon, aber ich habe jetzt nie irgendwelche so Eingriffe gemacht, dass wir, keine Ahnung, jetzt eine Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, die dann im nächsten Abenteuer, das du gekauft hast, dann auf einmal der Schauplatz war und du das dann wieder irgendwie hinbiegen musstest. Also das hatten wir nicht gemacht. Ich denke halt, dass es da. Nee, also ich spiele in der Hinsicht schon relativ nah an den Vorgaben.
Ja. Aber hättest du damit Skrupel, sowas abzuändern, wenn du merken würdest, der Wille deiner Spieler und Spielerin geht dahin oder nicht?
Ich würde es schon ändern. Also wenn ich jetzt halt beispielsweise merke, dass die Gruppe jetzt irgendwie eine riesige Schlacht beispielsweise erwartet oder sich erhofft oder dass die jetzt tatsächlich irgendwie denken, okay, wenn wir jetzt da eingreifen, dann wird diese Stadt den Erdboden gleich gemacht oder wenn wir da nicht eingreifen, je nachdem. Also ich glaube, dann würde ich es halt schon machen, wenn ich halt einfach merke, die Spieler rechnen jetzt halt einfach mit sowas, also wirklich so ganz, ganz fest mit sowas. Ich glaube, dann würde ich das schon machen, ja, weil ich denke auch, du brauchst halt als Spielleiter einfach dieses Fingerspitzengefühl, dass du dann halt die nicht irgendwie viel zu sehr enttäuschst. Ja, also in dem Fall würde ich es, denke ich, schon machen, ja, aber ich glaube, wir haben nie etwas so Gravierendes geändert, dass da jetzt an Aventurien jetzt irgendwas kaputt ist oder so. Also ich spiele jetzt nicht so besonders detailgetreu. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie jetzt der zweite Hauptmann von irgendeiner Grafschaft weit oben im Norden oder irgendwie so heißt, ja, auch wenn es da irgendwelche Quellen gibt. Also das jetzt nicht, das ist mir da alles so viel zu detailliert. Aber also ich glaube, so riesen Eingriff, dass jetzt irgendwie so ein Teil von einem Kontinent oder von irgendeiner Halbinsel oder dass jetzt Madagaskar versinkt wie Atlantis oder so, das Nee, haben wir nicht gemacht.
Habt ihr nicht bei euch, okay. Benutzt du hast eben über Handouts ein bisschen erzählt, ne, dass du so mit Tinte und sowas malst. Benutzt du Hilfsmittel, abgesehen von jetzt Würfeln und sowas? Benutzt du Musik oder hast du irgendwelche Props oder mit Licht? Hast du da irgendwas, womit du arbeitest?
Also ich arbeite halt schon auch mit Licht, beziehungsweise wir spielen ja eben, wenn es sich da gibt, abends. Und dann halt eben in die Nacht hinein. Und da finde ich halt diese Stimmung halt eben einfach besser, wenn du halt deine Umgebung einfach ausblenden kannst und dann halt da mit Licht noch so ein bisschen so schummige Akzente halt eben setzen kannst. Ja. Ich mache sehr, sehr viel mit Musik. Ich habe auch wegen DSA damals in den 90ern angefangen, Film-Soundtracks zu sammeln und mich da überall durchzuhören. Und immer wenn ich eben, auch jetzt, wenn ich im Kino bin, das Erste, was ich halt mache, ist, also während des Films zuzuhören, was ist das für ein Soundtrack und kann ich das tatsächlich irgendwo verwenden, ja, bei DSA und ich verwende in so seit 2-3 Jahren verwende ich dann auch so Hintergrundgeräusche von YouTube, also das jetzt so Schlachtenlärm, ja, oder die Geräusche auf einem Marktplatz, ja, oder das Heulen des Windes oder ein Gewitter oder ein Sturm, um dann halt eben so Szenen dann auch zu untermalen, ja, also jetzt natürlich nicht ständig. Das ist halt, dass man halt nachher nicht den Effekt einfach verliert, aber ich setze dann schon auch mit YouTube-Hintergrundgeräuschen dann so Akzente.
Aber ihr habt noch die Heldenbögen dann noch, druckst du noch aus mit Bleistift und Radiergummi und so, das macht ihr schon noch.
Ja, die haben wir schon auch, ja. Ich finde auch Karten allgemein irgendwie cool, ich weiß nicht, ich habe da auch so ein bisschen Fable dafür. Früher habe ich halt selber viele Karten einfach gemacht und gemalt. Das ist jetzt halt auch leider etwas, was wegen Zeitgründen halt einfach flach gefallen ist und dann gucke ich halt immer, ob es dann vielleicht im Internet irgendwas gibt, wo halt schon jemand mal was gemalt hat zu dieser Kampagne oder was bereitgestellt hat, was man halt verwenden darf. Und wenn es halt manchmal so ganz wichtig war, habe ich dann auch sogar handschriftlich dann Briefe mit Tinte und Federkiel auf Pergament dann halt eben geschrieben. Also das habe ich dann schon auch noch gemacht, ja.
Also ein Plan des Schicksals.
Genau, wie das so ganz klassisch hat. Vom Meisterhand an die Spieler.
Hast du denn auch schon diverse Karten und Briefe mit Tee und Kaffee im Backofen gebacken, dass die alt aussehen?
Ja, ich habe die dann teilweise schon auch so mit Feuerzeug einfach so an den Rändern angekokelt, damit es halt so ein bisschen alt aussah, ja.
Super, klasse. War echt, echt gut. Wenn wir jetzt mal so von als Meister, man ist ja, der größte Meister ist natürlich nichts unter seine Spielerinnen und Spieler. Was erwartest du denn? Wenn du was erwartest, aber was würdest du denn sagen, macht ein gutes Spieler oder Spielerin aus? Eine gute Gruppe aus?
Okay, das ist ein komplexes Thema, weil ich glaube, da kommen halt unglaublich viele Faktoren einfach zusammen. Also ich glaube, wenn du eine gute Gruppe haben willst, müssen sich halt vorher alle einigen, was für eine Art von Rollenspiel die da haben wollen. Weil du hast halt so unglaublich verschiedene Typen von Spielern. Ja, der eine ist halt irgendwie, das ist halt so einer, der möchte halt gerne Hack and Slay, der andere ist halt dann halt irgendwie so ein Powergamer, der möchte halt irgendwie Regeln ausreizen. Dann hast du halt irgendjemanden, der möchte halt wirklich Rollenspiel und Story halt eben erleben. Oder du hast halt manchmal auch so etwas merkwürdige Spieler, die halt im Rollenspiel dann irgendwie was ausleben wollen, was dann die anderen so ein bisschen irritiert. Ja, das hatte ich dann halt eben auch schon. Ja, das hatte ich auch schon, wo es dann so ein bisschen merkwürdig gewesen ist und ich dann gemeint habe, okay, vielleicht lassen wir es lieber sein, ja. Das gab's auch schon, ja. Also ich glaube, man muss halt vorher einfach auf die Gruppenzusammensetzung halt eben achten und vorher halt absprechen, was du als Spielleiter dir halt für eine Gruppe vorstellst, beziehungsweise was du selber halt als Spielleiter auch dann so für Vorlieben halt eben hast. Und bei mir ist es jetzt halt beispielsweise halt einfach so Storytelling, Charakterentwicklung. Und ich lege jetzt halt nicht so unglaublich super viel Wert auf viele Regeln und breite Regeln und dass ich jede Regel auswendig kenne und super parat habe, sondern ich möchte halt einfach, dass die Story läuft, dass halt die Charaktere sich halt auch irgendwie entwickeln, dass die Immersion ist halt für mich dann da halt eben auch wichtig. Und ich glaube, da muss man halt einfach ganz am Anfang bei der Gruppenzusammensetzung einfach schauen, dass tatsächlich die Leute dasselbe wollen, weil ansonsten kann es sein, dass die Gruppe halt das nicht lange überlebt oder dass dann halt einzelne Spieler dann halt irgendwann mal gehen und sagen, okay, es ist halt nicht für mich und dann frustriert oder ja, oder teilweise vielleicht sogar auch wütend sind, weiß ich nicht, ja.
Also das heißt, du würdest so eine Session Zero, nennt man das, glaube ich, würdest du dann empfehlen, wenn jemand eine Gruppe aufmachen würdest, wo man sich hinsetzt vor dem Losspielen und erstmal sich einig ist, was möchte jeder Einzelne eigentlich?
Ja, also würde ich auf alle Fälle machen. Also speziell, wenn du jetzt die Leute beispielsweise nicht kennst, ja, wenn es halt wirklich eine Gruppe ist, die du halt irgendwie, ich weiß nicht, Facebook oder was auch immer gefunden hast, ja, wenn du die Leute nicht kennst, würde ich das auf alle Fälle machen, damit es dann nachher nicht irgendwie Leute gibt, die halt gelangweilt sind oder die Leute, die gibt, die halt nicht in die Gruppe reinpassen oder wenn es halt nicht sogar dann irgendwann mal so nach der dritten, vierten Session dann einfach die Gruppe sprengt. Ja, also ich würde es auf alle Fälle empfehlen, ja vorher abzusprechen, auch zu sagen, was du als Meister, also wie du meisterst, was du dann halt für Vorlieben halt eben auch hast, wo du deine Schwerpunkte setzt und ich glaube dann, wenn dann alle zustimmen und sagen, ja, das ist genau das, was ich halt eben auch will, ich glaube, dann kann man starten. Ja, oder halt vorher halt eben aussortieren und sagen so, okay, ich glaube, das funktioniert nicht oder das ist nicht das, was ich suche oder will oder so. Und ja, also ich könnte mir beispielsweise auch von meinen Cyberpunkern nicht vorstellen, dass die DSA spielen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Ja, so vom Grundfeeling her. Ja, die einen wollen halt irgendwie schnelle, tödliche Action irgendwie haben. Ja, und die anderen, ja, also mal so grundsätzlich, ja, das würde einfach nicht funktionieren. Ich könnte nicht die eine Hälfte der Cyberpunker mit einer Hälfte der DSA-Gruppe zusammenschmeißen und sagen, okay, wir spielen jetzt DSA, weil die wollen einfach völlig unterschiedliche Dinge, ja. Das ist ganz anders, ja.
Das ist ein schön, dass du das sagst. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Meister oder Meisterin da draußen in Spee interessant, dass es auch eine Frage ist, ob man das richtige System spielt.
Klar.
Ja, also du hast vielleicht eine Gruppe mit 4, 5 Spielern, alle mögen sich, alle wollen spielen, aber es macht irgendwie keinen Spaß oder es ist frustriert und dann sagt man ja, warum? Ja, mir wird zu viel gekämpft, mir wird zu wenig gekämpft, mir ist es zu ernst, mir ist es zu klamaukig. Da muss man dann auch schauen. Ne? Das ist ein sehr schöner Einwand. Ich möchte immer eine gemeine Frage stellen, Daniel. Jetzt, ich hoffe, ich hau dich nicht in die Pfanne. Kannst du die Aussage verweigern? Wenn du sagst, du bist eher so ein narrativer Meister, so Storytelling, Immersion. Würdest du hinter deinem Meisterschirm, wenn du einen hast, oder dem vorgestellten Meisterschirm, einen Fudge machen, also halt einen Würfel würfeln und dann einfach das Ergebnis sozusagen dir ausdenken und so tun, als hätte der Wurf das entschieden und deinen Spielern dann erzählen? Wenn du weißt du was
ja, ich meine, ne?
Weil das ist ja so ein Streitthema, darf man das oder darf man das nicht? Und gerade so Storyteller-Meister werden ja verschrien, dass sie dann würfeln und sagen, ah, das ist passiert und es ist, der Wurf ist einfach nur fake.
Nee, also ich bleib schon bei dem Würfelergebnis, was dabei rauskommt, weil sich halt einfach dadurch nochmal so völlig krasse oder auch spannende oder teilweise ja auch absurde Situationen ergeben können. Das Einzige, wo ich, glaube ich, tatsächlich schummeln würde, wäre, wenn jemand sterben würde aufgrund eines Würfelwurfs. Ich glaube, das ist einfach was den Spieler dann frustriert. Einfach aufgrund von Würfelpech dann wirklich drauf zu gehen, vor allem wenn da ein Charakter drauf geht, den du halt schon 2-3 Jahre spielst. Ich glaube, das ist dann da halt tatsächlich auch nicht so im Sinne vom Rollenspiel. Oder wenn ich es noch ein bisschen präzisiere, also wenn der Spieler weiß, er lässt sich da jetzt beispielsweise auf was völlig Dummes ein, ja, und er ignoriert halt die Zeichen und so weiter und so fort. Und der Würfel sagt halt, okay, ja, du würdest da jetzt halt einfach sterben, weil du hast halt alle Zeichen ignoriert, ja, du bist halt einfach, keine Ahnung, was weiß ich, in dieses Labyrinth reingerannt, ohne dass du jetzt irgendwie ein Licht hattest und total blind bist, dann wirst du halt vom Monster gefressen. Ja, das schnappt dich halt, das verwischt dich halt, du kannst dich, ja, als Beispiel. Also, wenn sie etwas sehr, sehr Dummes tun und der Würfel dann auch tatsächlich bestätigt, ja, der stirbt da, ich hatte diese Situation schon auch mal, ja, wo halt ein Spieler etwas einfach total offensichtlich Dummes getan hat. Der Würfel hat dann auch tatsächlich einfach gesagt, ja, das Monster erwischt dich da halt in der Dunkelheit. Du kannst da nichts machen, der war dann auch tot. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist dann halt echt so das Feingefühl, das du als Spielleiter brauchst. Wenn das jetzt so ein Würfelwurf ist, ja, der halt so aus heiterem Himmel einfach diesen Charakter töten würde, diesen Spielcharakter töten würde, da würde ich dann echt auch einfach, nee, ja.
Also da gibt es bei DSR 3 ja auch diese Sache mit diesem guten Treffer, wo die W6 in W20 umgewandelt werden. Ja, ganz schnell bei einem Kampf, wo du dachtest, ja, da ist jetzt ein kleiner Kampf mit irgendeinem Bandit, auf einmal hast du da deine 24 Trefferpunkte oder so. Ne? Das kann natürlich sein. Ja, okay. Frage wollte ich dir nur stellen.
Ja, klar.
Ja, heikles Thema. Bist du denn einmal, wenn du das erzählen möchtest, bist du mal mit einem Spieler oder Spielerin aneinander geraten, wirklich wegen irgendwelchen Grundsatzproblemen, dass jemand gesagt hat, ich bin jetzt raus aus der Gruppe oder das ist für mich einfach nicht in Ordnung, so wie du meisterst? Hast du das auch schon mal erfahren müssen?
Nee, das jetzt nicht. Also wir hatten jetzt halt beispielsweise wir haben ja auch Cyberpunk mal eine ziemliche Weile lang in einem Jugendhaus in meiner Heimatstadt gespielt. Und da war es dann tatsächlich so, da sind halt Leute gekommen und gegangen. Ja, das war halt für die jetzt nicht ganz so ein ernstes Hobby. Die sind gekommen und gegangen, haben mal mitgespielt, mal nicht. Da weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt wegen mir war oder nicht. Das Einzige, was ich mal dann so tatsächlich erlebt hatte, wo es dann mal so eine Gruppe gesprengt hatte, war bei DSA, da haben wir DSA 4 gespielt zu meiner Studienzeit, da hatte ich in eine Gruppe reingeschnuppert und habe eine Freundin von mir halt eben mitgebracht. Und wir haben dann halt Charaktere erstellt, jemand anderes hat gespielleitet, ich war auch Spieler und da war halt einer dabei, der hat halt einfach so einen, der hat halt so einen Bauerntölpel gespielt, der sich halt so für einen Ritter hält und der war halt so ein bisschen grob schlechtig, so ein bisschen grob klotzig, auch so ein bisschen tollpatschig und der Spieler war aber super in dieser Rolle drin. Irgendwann mal hat halt meine Kollegin, die ich da mitgebracht hatte, die hat da irgendwas in den falschen Hals bekommen und hat ihn dann irgendwann mal so beschimpft als, ja, du müsstest echt mal wieder flachgelegt werden oder so.
Ja.
Ja, so. Und dann ist es natürlich völlig ja, in die falsche Richtung gegangen. Die Gruppe war dann da schon so, also so einmal so völlig entsetzt und die hatten sich halt, glaube ich, einfach so von auf den ersten Blick einfach irgendwie nicht haben können.
Ja,
keine Ahnung.
Aber das hast du ja nicht in jedem Umfeld dann sowas passiert, ja dann, ne?
Ja, aber das war dann so wirklich das allererste und das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass sich da so eine Gruppe, nachdem man die Charaktere erstellt hat, dann wirklich so dann aufgelöst hat und auch nicht mehr zusammenfand, weil alle so ein bisschen, ja, so ein Schockerlebnis hatten und gedacht haben, ja, okay, vielleicht doch kein Rollenspiel.
Okay, ja, schön. Ja, gut, dass es dann da nichts gab, wo es direkt im Zusammenhang mit deinem Meistern halt stand. Das ist ja auch schön, ne? Ich meine, das ist ja manchmal auch nur eine Frage, ob man die gleichen Sachen möchte. Hatten wir ja eben schon gesagt. Es muss ja nichts Negatives bedeuten. Hattest du denn in deiner langen Dienstzeit, hattest du schon mal eine Meisterflaute, wo du einfach keine Lust mehr hattest?
Also jetzt so akut, dass ich jetzt von einem Wochenende aufs andere gesagt habe, so boah, ich habe jetzt keine Lust und will gar nicht mehr, das nicht. Aber als ich halt gemerkt hatte, ich möchte halt auch mal gern als Spieler das mal erleben, da habe ich dann schon gesagt, so hey, könnte mal jemand anders spielen? Ich will jetzt nicht ständig immer alles vorbereiten und durchlesen und Musik dazu aussuchen, könnte mal irgendjemand anders das mal einfach mal testen. Und da war es dann halt so, dann habe ich halt, war ich für 3-4 Abenteuer einfach mal ein Spieler und habe dann aber dann danach schon auch gemerkt, so okay, cool, mich juckt's halt schon wieder in den Fingern, ich würde halt schon gern wieder weiterhin Spielleiter wieder sein. Also so eine richtig krasse Flaute, dass ich jetzt irgendwie eine Gruppe verschoben hätte um 2-3 Wochen, weil ich keine Lust hatte oder nee, das hatte ich eigentlich noch nie.
Das ist natürlich schön. Du sagst aber auch, dass das daran liegt, dass du dich vielleicht dann auch mal als zurückgezogen hast und gespielt hast, um mal ein bisschen wieder sozusagen Lust zu kriegen, wieder zu meistern. Ne? Also das hast du ja, du hast ja schon gegengewirkt dann wahrscheinlich dadurch, vielleicht unbewusst.
Ja.
Du hast eben schon gesagt, du machst DSA 3 auch mit dieser Jugendgruppe. Hast du DSA 4 respektive 5 auch gespielt? 4 hattest du, glaube ich, schon gesagt, ne? Aber 5, hast du 5 gespielt?
Nee, gespielt nicht. Ich habe das Grundregelwerk hatte ich mir, das habe ich da. Habe auch mal so Spaß, habe mal so einen Charakter eben erstellt, aber danach gespielt, hatten wir nicht. Wir hatten es uns in der Jugendgruppe mal überlegt, die Charaktere einfach mal zu konvertieren auf DSA 5, einfach umzustellen, wahrscheinlich auch mit Pi mal Daumen, denke ich, bei ein paar Sachen, aber nee, ich bin nicht dazu gekommen, das zu spielen.
Und in DSA 4 hast du gespielt, ne? Hast du gesagt?
Genau, nur für diesen einen Abend dann, wo es dann leider ja etwas abrupt geendet hat. Ja.
Okay, aber zu DSA 4, zwischen den Unterschieden zu DSA 3 und DSA 4, hast du da eine Meinung oder hast du da einfach nicht genug DSA 4 gespielt? Oder hattest du schon kannst du da schon was zu sagen, so von deiner Seite aus?
Also ich glaube, ich kann da echt nur so aus Secondhand Erfahrungen und Erzählungen halt was sagen. Also ich fand es halt ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, das war halt nur das, was ich so damals gehört habe. Ich habe das System nicht gelesen, muss ich fairerweise sagen. Ich habe zwar die Regelbücher auch da, glaube ich, vor langer Zeit mal gekauft, aber ich bin nicht dazu gekommen. Was mich so abgeschreckt hatte, war, dass ich damals gehört hatte, ja, du kannst ja jetzt auch als Bäckerlehrling irgendwie in der Abenteuergruppe halt eben mitlaufen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Oder irgendwie auch als Bauer oder Bauerntölpel oder je nachdem, wie böse du es halt eben ausdrücken willst. Und das war schon was, wo ich halt so ein bisschen gestutzt hatte. Vielleicht sind da auch meine Ansichten so ein bisschen altbacken, aber ich hatte halt immer so diese Archetypen von Abenteurern im Kopf. Also wirklich so der Elfenbogenschütze, dann der Zwergenkrieger, dann hast du halt da deinen Dieb oder Schrägstrich Streuner oder deinen Hochstapler halt und so weiter und so fort. Also ich hatte halt immer so ich bin halt mit diesen Archetypen einfach so groß geworden, wie du aus Fantasy und der Fantastik und aus den alten Rollenspielen kennst. Und als ich dann halt gehört habe, du könntest jetzt auch als Bäckergesell irgendwie auf Abenteuer gehen, da habe ich mir dann schon gedacht, so ja, okay, aber wieso würdest du das dann wollen? Wieso würdest du denn so jemanden spielen wollen? Das ging mir nicht so ganz in den Kopf, aber wie gesagt, ich habe nur so gehört, ich habe es nicht selber gespielt, ich fand es ein bisschen merkwürdig, also jetzt nicht abschreckend oder sowas, aber ich fand es so ein bisschen, ja, ich fand es halt so ein bisschen unpassend.
Klar, dieser Dreier hat die klassischen Heldentypen natürlich, ne?
Ja, genau.
Und ein Argument zum Beispiel, was viele anbringen, wenn es um DSA 3 versus DSA 4 geht, ist bei der Charaktererschaffung zum Beispiel das Auswürfeln gegen das Kaufen. Ich weiß nicht, ob du das, dass du weißt, wie das Bild DSA funktioniert, 4, dass du halt am Anfang nicht die guten Eigenschaften auswürfelst. Wie würdest du da sagen, wenn jemand sagt, bei DSA 3 ist mir das zu unfair und zu unbalanced?
Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich würde dann einfach so argumentieren, dass du ja auf die Geburt deines Charakters ja nicht so wahnsinnig viel Einfluss haben kannst. Ja, es ist halt das, was die Götter dann eben für dich auswürfeln, sozusagen. Ja. Ich glaube, ich würde dann so von dieser Ecke her heraus argumentieren. Ja. Beim DSA 5 ist es ja auch so ähnlich, dass du dann ja auch Kaufpunkte, glaube ich, dann kannst du es ja auch über Kaufpunkte machen. ich weiß nicht, für mich macht es halt so diesen Reiz aus, wie gesagt, so Stichwort Kopfkino, so der Charakter wird jetzt erschaffen, ja, dieser Charakter kommt jetzt irgendwie auf die Welt und der hat halt einfach so Eigenschaften, was dir das Schicksal dann so beschert, finde ich halt auch reizvoll. Ja, ja, und vor allem denke ich ja, du kannst ja im Prinzip ja da ja dann auch so oft würfeln, wie du willst. Ich meine, wenn du unglaublich Glück hast, hast du vielleicht einen Startcharakter mit unglaublich hohen Werten.
Man kann es ja auch noch
abändern, ne? Du kannst ja eh noch, genau, du kannst ja eh noch mal abändern, ja, da kannst du noch mal Punkte hin und her schieben und so. Und ich finde Charaktere in DSA 3, die halt auch immer irgendwo so eine Schwachstelle haben, finde ich beispielsweise auch total interessant. Ja, also ich habe auch eine Spielerin gehabt, die hat eine Magierin gespielt, die hatte, glaube ich, auf Körperkraft einfach den niedrigsten Wert verteilt, den du überhaupt haben konntest, aber sie hat gesagt, so, ja, okay, die ist halt so. Ja, das ist halt einfach so ein Kopf, studierter Kopfmensch, aber die hat halt einfach nicht so viele Muckis, ja. Das ist ja auch, passt ja auch irgendwo. Also
ist ja natürlich, ist ja, halt, also, du bist ja also eher so ein narrativer Meister, da ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen, ne? Charaktere mit Schwächen und Schwachstellen, ja, und so, klar, sicher. Ist wahrscheinlich dann auch eher aber so eine Spielersichtsache, ne? Wahrscheinlich würden viele Meister dann sagen, ich finde das bei DSA 3 spannend, weil dann habe ich am Tisch schon richtig scharf gezeichnete Charaktere, während viele Spieler sagen würden, ja, aber ich will lieber faire Erschaffung haben. Ne? Wer weiß, ob das nicht ein Grund sein könnte. Spielst du noch andere Rollenspiele oder hast du in der Laufbahn andere Rollenspiele gespielt? Ich sag mal, jetzt mehr als einmal ausprobiert? Irgendein anderes System, wo du sagst, das ist super, das spiele ich oft und gern und viel?
Also wir hatten dann, wie gesagt, Cyberpunk haben wir auch eine sehr, sehr lange Zeit gespielt. Ich glaube auch über 8 Jahre. Hatten wir Cyberpunk gespielt. Wir hatten es jetzt auch an der Schule sogar mal bei den Projekttagen. Gegen letztes Jahr Sommerferien hatten wir Cyberpunk gespielt, 3 Tage lang. Das war auch echt bombig. Und wir haben, als wir mal von DSA sogar mal in der alten Gruppe so ein bisschen Abwechslung brauchten, haben wir gesagt, komm, wir probieren mal Earthdawn aus. Das haben wir dann auch wir haben es, glaube ich, 1-2 Jahre dann so nebenher, neben DSA gespielt. Da war dann das Thema einfach tatsächlich besser bei DSA und dann ist ja auch so aufgefallen, wo halt so die Schwachstellen bei DSA einfach sind. Also die habe ich dann tatsächlich viel gespielt. Bei denen kannte ich mich dann auch als Spielleiter dann auch gut aus und ansonsten habe ich jetzt beispielsweise auch Shadowrun habe ich auch rumstehen, aber da kam halt nie eine Gruppe beispielsweise zusammen, ja, was mich jetzt halt echt mal reizen würde, einfach mal Shadowrun zu spielen, aber ja, hat sich noch nicht ergeben. Und ansonsten hatten wir mal so ein Rollenspiel-Grundregelwerk da, das ist Trinity.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Das war aber das ist auch sehr, sehr alt. Ich glaube, das war so Anfang 2000 rum, da ist mein kleiner Bruder darauf aufmerksam geworden. Der hatte irgendwo eine Beschreibung gelesen in irgendwie so einem Katalog und hat gemeint, der bestellt sich's mal. Aber das wurde nie groß gespielt. Also ich glaube, das hat auch nicht so wahnsinnig viele Spieler allgemein gehabt und es ist auch schon längst wieder von der Bildfläche verschwunden.
Spielt der kleine Bruder immer aber noch auch? So. Selber?
Der sitzt in der Nähe von Amsterdam und die spielen seit einiger Zeit jetzt tatsächlich, was mich auch reizen würde, Dungeons and Dragons.
Ja, ja.
Genau, da habe ich die Einsteigerbox auch da mal reingelesen, aber bisher natürlich, ja, wie gesagt, aus Zeitmangel und jetzt halt natürlich klar mit Corona sowieso, ja, da kommst ja nicht zum Spielen, noch nicht getestet und nicht angeschaut.
Corona, Glück, dass du Zeit hast für diesen Podcast, natürlich.
Ja, also hat alles Vor- und Nachteile, ja.
Ja, Daniel, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Da muss ich mich leider schon von dir verabschieden. Da würde ich gerne sagen, ich weiß ja nicht, ob bei diesem Podcast jetzt nur altgediente Meisterinnen und Meister und Spieler zugucken und Spielerinnen. Was wären denn deine 3 Tipps für angehende Meister oder Meister, die einfach nach Tipps dürsten? Also 3 Tipps für Meister. Und 3 Bitten an alle Spieler da draußen.
Also den angehenden Meistern würde ich sagen, bereitet euch gut vor, also bereitet das Abenteuer einfach gut vor. Ihr müsst die Story schon im Kopf haben und nicht nur bis zur nächsten Spielesession vorbereiten. Das wird nicht funktionieren, ja, weil falls die Spieler irgendwo ausscheren oder irgendwie einer anderen Spur folgen, ihr müsst schon wissen, was die Gesamthandlung ist, wie könnt ihr die Spieler dann halt wieder einfangen, dass man sie halt zum Ziel bringt, das ist das eine. Zum Zweiten, packt nicht alles an Regeln rein, ganz am Anfang. Wir hatten das damals auch so gemacht, wir haben halt mit ein paar Regeln angefangen und haben dann gesehen, okay, Schwertkampf haben wir raus und die Zauberei haben wir auch raus, dann hat dann halt unser Söldner irgendwann mal ein Schild gehabt, dann haben wir so nach und nach die Regeln reingeholt. Und was, glaube ich, auch noch ein ganz guter Punkt ist, ist halt so ein bisschen Improvisation. Schadet erstens nie und davor muss man auch keine Angst haben. Also wenn die Charaktere, wie gesagt, wirklich mal irgendwo hin ausscheren, einfach so ein bisschen verlasst euch auf euer Fingerspitzengefühl, schmeißt euer Kopfkino halt eben an, ja, versetzt euch da einfach gut rein, macht euch ein klares Bild von dem, was passiert und improvisieren ist meistens auch echt häufig mal das bessere Rollenspiel dann ja auch, ja.
Ja, sehr schön. Schöne Tipps. Also dein erster Tipp wäre dann zum Beispiel ein Abenteuer, das man leiten will, auch erstmal komplett durchzulesen. Bevor.
Ja, würde ich auf alle Fälle empfehlen. Du brauchst wirklich so eine sehr gute Vorstellung, wie sie starten, was dann der Weg ist und was dann halt am Ende passiert. Weil du kannst sie dann halt wirklich sehr, sehr viel besser einfangen, als wenn du wirklich nur bis zur nächsten Session vorbereitest und dann, was halt natürlich nicht ganz so gut rüberkommt, ist, wenn du halt irgendwie sagst, so, ja, okay, wir müssen jetzt hier aufhören, ich habe nicht weiter vorbereitet. Also das ist jetzt beispielsweise so ein Satz, das würde ich jetzt beispielsweise nie sagen wollen. Ja, das wäre mir jetzt als Spielleiter schon so ein bisschen peinlich. Da hängt dann schon die Ehre dran, würde ich jetzt sagen, ja.
Hast du das für deine Borberat-Kampagne, hast du die ganzen Borberat-Abenteuer oder die Kampagne einmal durchgelesen im Vorfeld oder dann auch von Band zu Band?
Also ich habe das dann von Band zu Band gemacht, wobei das ja jetzt in der Neuauflage ja unglaublich Riesenschmökers sind. Und ich mir dann da nochmal extra die alten Bände besorgt hatte, die dann ja nur so 60, 70 Seiten hatten. Aber ich habe dann schon jeden einzelnen Band einmal so komplett durchgelesen und dann angefangen nochmal so Schritt für Schritt aufzuschreiben, wo ich gedacht habe, okay, in der Session kommen sie wahrscheinlich ungefähr bis dahin, aber ich muss schon auch wissen, was passiert denn als nächstes, weil manchmal hängen die Sachen ja so zusammen auch, da musst du einfach wirklich wissen, was passiert denn
Ja,
da
natürlich,
später.
klar. Und für die Spieler und Spielerinnen da draußen als Meister, welche Bitte hättest du denn an die?
Was für mich jetzt beispielsweise auch wichtig ist und in meinen Gruppen ist halt, also so Immersion und Kopfkino ist halt wichtig. Also wenn man schon am Rollenspieltisch sitzt, dann lasst euch einfach drauf ein. Also schaut, was euch der Meister erzählt, was der versucht, euch rüberzubringen. Wenn man sich so drauf einlässt, dann ist es halt, glaube ich, echt so, ist Rollenspiel ein super Erlebnis. Was ich die Spieler auch bitten würde, ist Handys ausschalten. Also wir spielen wirklich komplett ohne irgendwelche Handys am Tisch. Das lenkt einfach nur ab. Das reißt euch echt aus dieser Welt raus. Das reißt euch aus eurem Film im Kopf raus. Das unterbricht einfach alles. Da kommt man halt einfach nicht so rein, ja, in dieses Rollenspielerlebnis. Und als dritte Bitte würde ich sagen, ja, bringt den Spielleiter einfach
In deinem Fall,
Süßigkeiten
Daniel, welche wären das? Nur ein Spieler da draußen.
Oh. Oh mein Gott, also gegen Toffifee könnte ich niemals sagen am
Ja,
Rollenspieltisch.
ich weiß noch, als ich das erste Mal mit Rollenspiel wieder angefangen habe und auch dann das erste Mal seit, ich habe ja dann mit 30 bin ich ja wieder eingestiegen und habe das erste Mal wieder für einen Rollenspielabend eingekauft und dachte, ja, jetzt geht's wieder los. Cola, Chips, Toffifee und alles Sachen, die ich dann Jahrzehnte nicht gekauft hatte. Also. Und Bleistifte
Ja, das gehört dazu.
Hatte ich dann ewig nicht gekauft, weil brauchst du ja nicht. Und dann dachte ich, oh, kriege ich sowas überhaupt noch? Aber ja, sehr schön. Ja, Daniel, dann bei diesem Schlusswort Toffifee ist keine Schleichwerbung, wir werden dafür nicht bezahlt. Kann ich mich bei
Nee.
dir nur noch mal erstmal bedanken für deinen virtuellen Besuch. Ich fand es sehr schön, mit dir zu quatschen.
Also danke für die Einladung, war echt super, war interessant, ja.
Ja, ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe auch, ihr da draußen, ihr zugehört habt, konntet jetzt einiges davon mitnehmen. Und auch wenn ihr euch nur unterhalten worden seid oder dabei gemütlich eingeschlafen seid, das kann ja auch sein, freue mich auch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken und sage von meiner Seite auch danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Dir auch danke, Daniel. Und möchtest du dich auch mal verabschieden nochmal von den Zuhörern?
Vielen Dank, dass ihr euch diese alten Geschichten von einem alten Mann angehört habt und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen
Alles
davon.
klar, okay. Danke da draußen. Macht's gut.
Tschüss.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier nochmal ein Nachwort. Obwohl ich mich im Podcast schon von euch verabschiedet habe, möchte ich mich nochmal an euch wenden. Erstmal entschuldigt bitte die Soundprobleme. Ich habe es ja vorweg schon vor dem Intro gesagt. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Wir benutzen Discord für für die Aufnahme und der Track war einfach schon von vornherein so verdutscht, möchte ich es mal technisch professionell ausdrücken, und es ließ sich von mir leider nicht mehr ändern. Und den Podcast nochmal neu aufnehmen hätte Daniel wahrscheinlich sämtliche Nerven gekostet, also sieht es mir nach. Ich werde jetzt mal ein paar Testläufe machen und gucken, woran das lag, und schauen, dass ich es ausmerzen kann. Wie dem auch sei, danke fürs Zuhören, und wir freuen uns über jeden Like und über jedes Abo, das abgeschlossen wird für unseren Podcast, egal wo ihr uns jetzt hört, auf welcher Plattform. Am meisten freuen wir uns aber natürlich darüber, von euch direkt zu hören. Ihr findet uns auf Facebook. Dort sucht ihr nach den Schwafelhelden, also einfach die Schwafelhelden als Suchbegriff eingeben. Das ist nämlich der Name unseres anderen Podcasts, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, quasi unser Schwestern-Podcast, der auch namensgebend ist für unsere Facebook-Seite. Also lasst uns doch da einen Kommentar da, je nachdem, was ihr euch angehört habt oder was euch interessiert, oder schreibt uns direkt dort eine Nachricht. Und wenn ihr Fragen habt, spezifisch an mich oder an Daniel oder an Magnus, den ersten Gast unseres Podcasts, oder an kommende Gäste, wir werden versuchen, eure Fragen aufzugreifen, entweder direkt bei Facebook als Kommentar oder als Nachricht oder sogar in einer Sondersendung hier bei den Meistergesprächen. So oder so, egal ob und wie wir von euch hören, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Fröhliches Würfelrollen. Danke fürs Einschalten, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.